2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Und mega trotzdem. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 20. Mai. Wir nehmen auf die 111. Folge des Millantons. Wir sitzen wieder im Separé der Music School von Levi's. Und wir haben heute als Thema mal wieder, ich habe vergessen nachzuzählen, die wievielte Folge es ist, aber auf jeden Fall die ersten Frauen des FC St. Pauli, die ja nächste Woche Donnerstag in Himmelfahrt ein Pokalfinale bestreiten. Dementsprechend sitzen wir heute zu fünft und ich fange mal mit dem einzigen Herrn hier in der Runde noch an. Die Stimme kennt ihr schon, der ist in anderen Formaten im NDS-Format des Millantons zu Hause. Yannick, hallo.
Ja moin, schön hier zu sein in den heiligen Hallen, ich war noch nie hier.
Ja, das ist tatsächlich ein schöner Anblick hier, das muss ich auch sagen. Warum du prädestiniert bist, hier teilzunehmen, werden wir gleich noch ausführlich besprechen. Und damit eröffnen wir die Runde mit den Gästen. Zu deiner Rechten Katrin Miotke, besser bekannt als Mio. Hallo Mio.
Ja, hi, ich grüße dich.
Und zu ihrer Rechten die aktuell Kapitänin des Teams, Verena Mannes.
Ja, genau. Moin zusammen.
Hallo Verena. Und die dritte im Bunde kennt ihr schon vom letzten Jahr, da war sie nämlich auch schon da, Julia Hechtenberg alias Hechti.
Moin, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ach, sehr gerne, wir freuen uns ja total. Ja, ich habe schon gesagt, Thema ist natürlich, dass ihr nächste Woche wieder im Pokalfinale steht und wir nutzen natürlich die Gelegenheit, dann vielleicht auch gleich bei der Chance einmal auf die Saison zurückzublicken. Es gab ja durchaus doch wieder einiges, was man berichten kann. Vielleicht einmal die Vorstellungsrunde. Mio, erzähl doch mal, seit wann bist du hier? Und vielleicht, wir beginnen das dann einfach mal mit einem traurigen Thema, wie lange bist du denn noch da?
Ja, ich habe jetzt die 10 Jahre voll gemacht und es bleiben jetzt bei den 10 Jahren. Also ich werde jetzt die ersten Frauen von der Seite aus supporten.
Aber du hast noch ein großes Ziel.
Genau, das ist dann vielleicht wie am Sonntag im Pokalfinale 2 Minuten auf dem Platz zu stehen. Meine letzten 2 Minuten dann.
Dann schauen wir mal. Ich habe mir aufgeschrieben, und wir müssen natürlich hier auch über dunkle Themen sprechen, In deiner Vergangenheit, du warst mal beim Nachbarn.
Ja, oh, das ist ganz schön lange her.
Aber da hast du zweite Bundesliga gespielt.
Da habe ich eine kurze Zeit zweite Bundesliga gespielt und bin dann freiwillig von den zweiten Frauen in die dritte Frauen, also das heißt dann in die Regionalliga gegangen, genau.
Und dann von da zum FC St. Pauli oder nee, gab es noch einen Zwischenschritt?
Ein Zwischenstopp, Bergedorf. Ich glaube, da war ich 2-3 Jahre und dann hat die emotionale Reife eingesetzt und ich habe mich dann für den richtigen Verein entschieden.
Das hast du sehr schön gesagt. Und gab es da einen konkreten Anlass? Bergedorf war damals nicht eines der Teams, was sich aufgelöst hat, sondern du bist einfach so gewechselt?
Ja, dann gab es ja die Gerüchte beim HSV, dass sie sich ja dann auflösen und das war auch so der Fall und das war dann für mich auch der Anlass, bei Bergedorf dann zu spielen. Die haben angerufen, die haben zu der Zeit auch Regionalliga Nord gespielt und ja, mal was Neues auszuprobieren, Tapetenwechsel, ja, war dann gefühlt die einzige Situation oder Option dann in Hamburg.
Und warum dann zu St. Pauli danach?
Ja, das hat dann tatsächlich was mit meiner Ex-Freundin zu tun. Sie hat dann hier gespielt und ich habe dann ein paar Mal das Team begleitet und auch Kai kennengelernt. Und dann hat man so ein bisschen gescherzt und aus Scherzen wurde dann ernst. Und dann haben wir uns mal hingesetzt, das war unten im Clubheim. Ein bisschen geredet, ein Bierchen getrunken und dann auf der Serviette einen Vertrag aufgesetzt, den ich dann unterschrieben habe. Und so bin ich dann, ja, hier gelandet.
Genau, Kai, der damalige Trainer, inzwischen, glaube ich, immer noch beim Haider SV in irgendeiner Funktion, zahlreiche Funktionen, glaube ich, habe ich ihn gerade letztens wieder gesehen. Die steigen ja vielleicht auch wieder auf in die Regionalliga bei den Männern. Mal schauen. Verena hat gerade sehr große Augen gemacht, als sie von den Zweitligaspielen von Mio gehört hat. Ja, wusstest du das nicht?
Nein, ich kenne jetzt Mio seit 10 Jahren. Ich wusste, dass sie beim HSV gespielt hat und bei Bergedorf. Ich dachte aber eher nur an die Jugend und gar nicht sozusagen auch an die Frauenteams. Aber du bist dann doch ein bisschen älter als ich.
Ja.
Du kommst vom TSB Ravensburg. Wo zur Hölle ist das?
Im wunderschönen Oberschwaben. In Süddeutschland, am Bodensee. da, wo die Spieler mit der blauen Ecke herkommen.
Aber das hört man gar nicht.
Nee. Doch, das hört man. Immer mal wieder.
Also ihr müsst mal Mio fragen, wie ich vor 10 Jahren geredet habe.
Ja.
Das war auf 100 Meter zu erkennen oder zu erhören. Und Studium und 10 Jahre Hamburg haben das dann aus mir rausgetrieben. Aber wenn ich dann sozusagen mit Familie, Freunde aus der Heimat telefoniere, spreche, switcht das ziemlich schnell wieder ins Schwäbische. Aber so auf ad hoc ist es dann doch manchmal schwieriger, Schwäbisch zu reden. Ja.
Und wie bist du dann 2015 zum FC St. Pauli gekommen? Gab es da einen konkreten Anlass?
Nicht direkt. Also ich hatte ein Au-pair-Jahr in den USA gemacht und wusste danach, dass ich nicht in Süddeutschland bleiben möchte. Ich möchte weitmöglichst weg aus Süddeutschland und eine große Stadt, die Welt entdecken. Und ich wusste, dass ich Logistik studieren möchte. Und da war dann die TU Hamburg die beste und schönste Option. Und bin dann wegen dem Studium nach Hamburg gezogen und hatte da aber so 1,5 Jahre Pause gemacht gehabt mit dem Fußball und wollte dann wieder langsam anfangen. Langsam war dann von 0 auf 100%, weil wir dann direkt, da bin ich glaube ich in der Aufstiegssaison direkt dazugekommen. Wir hatten Unmengen an Spiele und ja. Und warum St. Pauli? Irgendwie war es der Verein. Das klingt jetzt mega komisch, aber damals war ja sozusagen die Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten. Außer bei St. Pauli, da gab es schon eine Mail, wo man hinschreiben konnte. Und dann wurde es, eine Mail. Das war der Grund. Nee, ich hatte absolut gar keinen Bezug zu St. Pauli, außer eine Mitspielerin damals, die ist immer mit St. Pauli-Klamotten rumgelaufen. Und jetzt bin ich unglaublich froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
Ich glaube, das ist das erste Mal in 115 Jahren Vereinsgeschichte, dass der FC St. Pauli in der Digitalisierung irgendwo weit vorne war. Aber das freut uns natürlich. Hechti, du hast letztes Jahr natürlich schon erzählen dürfen in aller Ausführlichkeit, aber für die, die diese Sendung, die sehr empfehlenswert war natürlich, nicht gehört haben, sag doch nochmal ganz kurz, wie du bei St. Pauli gelandet bist.
Ich bin vor 3 Jahren nach Hamburg gekommen, tatsächlich beruflich. Ich habe davor im auch wunderschönen Delmenhorst gespielt für eine längere Zeit. Also ich komme gebürtig aus Bremen. Genau, und ich wollte einfach weiter in Delmenhorst, hat damals auch selber noch Regionalliga gespielt und ich wollte einfach in der Liga weiterspielen, trotz des Umzugs, und habe mich dann für St. Pauli entschieden, weil das für mich in Hamburg die einzige Option war. Wie gesagt, ich komme aus Bremen, Werder und St. Pauli ja sehr verbunden. Dementsprechend war das für mich tatsächlich gar keine Frage, welcher Verein.
Einzig richtige Antwort, sehr gut. Yannick, warum bist du hier? Was verbindet dich mit den ersten Frauen?
Erstmal, weil du mich gefragt hast. Also ich bin ja dann mittlerweile auch schon 8 Jahre in Hamburg und habe dann die Profis vor allem erstmal aus der Ferne verfolgt. Aber wenn man dann hier ist, merkt man ja auch, dass der Verein noch viel mehr ist als nur die Profis. Und habe mich dann irgendwann an die Feldarena mal begeben, immer häufiger dorthin begeben, habe dann auch meinen immer noch Fanclub, die üblichen Verdächtigen, die Leute kennengelernt, mich denen angeschlossen und zugegebenermaßen die vergangene Saison war ich jetzt nicht so oft da, weil es sehr oft mit den Spielen der Profis kollidiert ist, aber sonst bin ich eigentlich sowohl heim als auch auswärts, wenn es denn zeitlich passt, auch oft mit dabei.
Wie viele andere Vereine in der Regionalliga gibt es, die eigene Fanclubs haben? Habt ihr da einen Überblick?
Ich würde denken, wir sind der einzige Verein, der offiziell einen Fanclub hat oder sogar zwei. Also das ist schon sehr, sehr besonders und auch eine wahnsinnig starke Leistung, was die Fans da machen.
Also ich habe jetzt gerade noch die Eindrücke vom Spiel am Sonntag vor Augen. Da war Bremen auch mit einer durchaus personenstarken Anzahl da und die hatten, glaube ich, auch einen Banner. Ich weiß nicht mehr, was draufsteht, aber das sah schon so aus, als wenn das auch organisierter Frauensupport ist und nicht nur Fans der Männer, die auch mal zu den Frauen mitfahren.
Es gibt bei Werder auch Frauenfußball-Fanclubs, die gab es auch damals schon, die sind aber, soweit ich weiß, wir jetzt nicht niemandem zu nahe treten, aber nicht bei jedem Spiel der zweiten Frauen dabei. Aber gibt es. Ich würde aber trotzdem sagen, also ich würde Mio trotzdem zustimmen, dass das schon was Besonderes ist in der Liga und das kenne ich auch noch von der Zeit, bevor ich bei St. Pauli oder für St. Pauli gespielt habe, dass es eigentlich nicht normal ist bei uns in der Liga, dass gegnerische Teams oder generell Teams großartigen Fansupport haben.
Genau, also die Vorsängerin von Werder, die am Sonntag dabei war, die war auf jeden Fall auch Vorsängerin beim DFB-Pokalspiel im Volkspark. Da habe ich das bereits sehen dürfen. Ja, vielleicht machen wir mit der Zuschauung gleich weiter. Ich habe mir von der führenden Plattform für Statistiken im Frauenfußball, soccerdonner.de, aufgeschrieben, die Zuschauerzahlen. Es ist wenig überraschend wahrscheinlich, dass der FC St. Pauli die höchste Zahl hat in dieser Saison, in der Regionalliga zumindest. Verena guckt sehr erstaunt. Welchen Verein hättest du denn da vorne gesehen?
Ich war eher überrascht, dass es diese Auswertung überhaupt gibt.
Die ist, von Fußball, ist sie nicht von Fußball.de? Oder warum hast du nicht von Fußball.de geguckt? Weil wir waren jetzt, wir hatten ja auch in dem Artikel geschrieben, jetzt im letzten Blogbeitrag, dass bei Fußball.de, glaube ich, jetzt für Sonntag 250 stand. Mhm. Es müssen aber deutlich mehr gewesen sein. Also ich glaube, Verena, korrigiere mich, aber ich glaube, wir haben einen neuen Umsatzrekord mit dem Verkauf gemacht. Mhm. Und es hat sich auch auf dem Feld so angefühlt, als ob es auch eben, weil der Fansupport von Werder da war, nochmal deutlich mehr war. Also die Zahlen sind ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber gibt es auf jeden Fall. Also auch bei Fußball.de, ich glaube, da sind die Schiris immer angehalten, einmal zu schätzen quasi. Und daher kommt, glaube ich, die Erhebung.
Also aus Schiedsrichterkreisen kann ich sagen, es wird dann immer gewürfelt und okay, was wollen wir denn da mal hinschreiben? Und wenn jemand besonders lustig ist, dann schreibt man auch bei Amateurspielen mal 16.000, aber das stimmt natürlich nicht. Also ich glaube, auf Fußball.de wird zwar die Zahl erhoben, aber ich finde da keine Statistik dazu. Und diese Statistik gibt es auf soccerdonner.de. Und da hat, wie du schon sagst, also die Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber halt wahrscheinlich das Realistische, was man da finden kann. Und da führt der FC St. Pauli mit 209 im Durchschnitt. Und es gibt noch zwei weitere Vereine, die zumindest auf eine dreistellige Zahl kommen. Mögt ihr mal tippen, wer das sein könnte?
Ich würde sagen, unser Nachbar gehört auch dazu, weil ich habe gerade in der Zeit, wo du das erzählt hattest, überlegt, bei welcher Auswärtsfahrt gibt es denn noch viele Zuschauer? Teilweise sind ja die Stadien anders gebaut oder die Plätze anders gebaut. Dadurch wirkt das ja nicht immer so voll wie bei uns. Vielleicht ist es auch nur immer beim HSV bedingt, dass wir da sind und dass das Derby ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein eher ländlicher Verein wie Barmke auch sehr weit vorne ist.
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ja.
Ich hätte auch Holstein Kiel getippt, aber das kann auch daran liegen, dass dort Fansupport war, wenn unsere Fans da waren.
Die hatten ja diesmal auch, oder war das letzte Saison mit dem Abschiedsspiel von der Einspielerin, wo das deswegen so voll war?
Ja, das kann auch sein, ja.
Okay, also zumindest laut der Statistik, die da einsehbar ist, sind es tatsächlich Kiel und Barmke. Beim HSV ist es, glaube ich, einfach, weil es ja auch eine zweite ist, tatsächlich, da kommen dann nur Leute, wenn sie meinen, gegen St. Pauli wäre das vielleicht ein bisschen interessanter.
Aber auch teilweise, glaube ich, ein paar Leute aus den Fanszenen, was ich an Bildern und so weiter gesehen habe.
Okay, also auf jeden Fall, die beiden haben noch dreistellige Zahlen, alle anderen sind dann jenseits der 100 nach unten. Ja, vielleicht leiten wir das gleich mal über zu Wahrnehmung Frauenfußball generell. Vielleicht vorab mal, ich sage häufig Frauenfußball. Ich versuche mich dann im Kopf schon immer zu korrigieren. Fußball von Frauen. Unterscheidet ihr das? Ist es für euch das Gleiche? Hat Frauenfußball eine abwertende Konnotation, weil das sich anhört, als wäre es eine andere Sportart? Oder ist euch das egal? Vielleicht fängt Mio mal an.
Oh, ja, eine schwierige und knifflige Frage, weil man ist ja jetzt mittlerweile super sensibilisiert, was die Sprache anbelangt und man muss so viele Dinge auch reflektieren. Ja, du überhumpelst mich ein bisschen mit der Frage. Nee, alles gut.
Was ja, sagst du denn? Sagst du Frauenfußball oder sagst du Fußball von Frauen oder sagst du nur Fußball?
Wenn ich mich vorstelle, spreche ich von Fußball und generell spreche ich einfach von Fußball. Ja, das ist, weiß nicht, also so doll habe ich mich mit der Thematik tatsächlich noch nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es die gibt. Ja, ich würde grundsätzlich eher immer vom Fußball sprechen und muss das halt nicht irgendwie mit Männlein oder Weiblein betiteln.
Wie ist es bei euch? Jemand eine Meinung oder ist euch das egal?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer ein Prinzipding und auch damit sensibel umzugehen, auf eine Art ein Commitment und ein Statement. Ich kenne das auch so, dass es nochmal eine schöne Betonung ist, wenn man sagt, Fußball der Frauen. Ansonsten bin ich bei Mio, dass es im besten Fall halt einfach Fußball ist. Und ich glaube, wenn wir selber darüber sprechen, ist das für uns alle klar. Am Ende des Tages geht es ja immer ein bisschen darum, in welchen Kreisen man spricht oder wo man Aussagen tätigt. Und da finde ich es immer schön, wenn darauf geachtet wird, tatsächlich auch Fußball der Frauen zu sagen. Ich selber oder ich glaube, wir alle haben überhaupt kein Problem damit, wenn auch Frauenfußball als Begriff verwendet wird. Trotzdem ist es, glaube ich, eine schöne Wertschätzung, wenn darauf geachtet wird einfach.
Was mir aber immer auffällt, ist dieses Thema Mannschaft.
Ja, das stimmt.
Bei uns, bei St. Pauli ist das so eingeprägt, dass es einfach Team heißt und auch in dem Amateurbereich ist es Team, auch egal ob Herren- oder Frauenteam, aber sobald man diese Bubble verlässt, gefühlt habe ich, also ich habe das Gefühl, das ist manchmal so eine Bubble, auch Richtung DFB oder den großen Vereinen in der ersten Bundesliga, man spricht die ganze Zeit noch von Mannschaft und bevor man sozusagen diskutiert, ob es jetzt Frauenfußball gibt oder Fußball von Frauen oder Fußball von Männern, finde ich eher, könnte man sich mal an diesem Wording angehen und gucken, dass sozusagen das Thema vielleicht mal mehr angegangen wird.
Ja, ich hoffe, auf millanton.de wird immer von Team gesprochen. Ich bin da zumindest versucht, das immer sehr einheitlich zu machen. Zumindest, wenn es nicht gerade um die Profifußballer geht. Yannick, erzähl doch mal, wie unterscheiden sich Fanclubs für die ersten Frauen von Fanclubs für Profiteams bei den Männern? Gibt es überhaupt Unterschiede?
Also erstmal sind sie wesentlich kleiner als manch andere Fanclubs und in unserem Fall auch vielleicht ein bisschen vom Alter her eher schon ein bisschen gesetzter. Ich weiß nicht, du hast irgendwann, glaube ich, in der Folge auch mal uns erwähnt und dann gesagt, dass wir auf keinen Fall ultra-affin sind. Das würde ich bestätigen. Was uns auszeichnet, ist, dass wir eigentlich bei jedem Spiel, egal ob heim oder auswärts, mit mindestens einer Handvoll Leuten vertreten sind, egal wo das ist. Und dass wir uns nicht gegründet haben, um an Tickets zu kommen, sondern einfach, weil wir den Fußball der Frauen unterstützen wollen. Und das mittlerweile so eine kleine Familie geworden ist, die einfach dann überall in der Gegend rumtingelt und ja auf den Dorfplätzen dieses Nordens unterwegs ist, ja.
Und wie du sagst, bei jedem Spiel, das heißt ja auch bei Spielen, wo parallel die Profis spielen, gibt's da, muss man sich da absprechen, dass man sagt, einen müssen wir auf jeden Fall entsenden oder ergibt sich das von selbst und es sind sowieso immer mindestens fünf?
Also nein, wir sind nicht auf die Zahl fünf fest, aber es gibt Leute bei uns, die wirklich dann die Frauen vorziehen und das Spiel der Männer dann eher hinten überfallen lassen. Ich habe auch schon mal Auswärtsspiele der Profis verpasst und bin lieber bei den Frauen mitgefahren, habe mir aber dieses oder die vergangene Saison jetzt zurückliegend vorgenommen, alle Spiele zu fahren. Der Profis habe ich auch geschafft und gelobe mir jetzt aber für nach dem Sommer dann auch wieder mehr auf die kleinen Plätze zu fahren.
Ja, wir können ja nochmal vielleicht einen Ausblick wagen, was da zur neuen Saison an neuen Plätzen dann in der Verlosung sein könnte. Schauen wir mal auf die Saison zurück. Das Ganze begann an der Adolf-Jäger-Kampfbahn, zumindest was Pflichtspiele anbelangt, vor immerhin 1395 Zuschauern. Sportlich nicht ganz so erfolgreich, weil es gab gegen Arminia Bielefeld eine 0-2 Niederlage. Verena, wie konnte das passieren?
Ja, das frage ich mich heute noch. Nein, ich würde nicht sagen, dass wir schlechter waren oder die jetzt unbedingt stärker. Die hatten ihre Chancen, haben sie genutzt. Wir hatten auch unsere Chancen, haben sie nicht genutzt. Ich glaube, wir hatten einen unglücklichen Pfostentreffer. Ganz zu Beginn, der hätte vielleicht das Spiel in eine andere Richtung gelenkt. Am Ende hat halt das Team eben gesiegt, das konsequenter ist oder gewesen ist, ja.
DFB-Pokal trotzdem weiterhin das Highlight schlechthin, auch wenn es nicht im Millerntor stattfindet, sondern nur der Adolf-Jäger-Kampf war?
Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, man geht ja über die Regionalliga hinaus, hat mal Gegnerinnen, andere Teams, die man sonst in der Saison nicht hat, gegen die man eher selten spielt. Und natürlich hofft man dann immer auf einen neuen Gegner, vielleicht auch einen Gegner von weiter weg, um einfach auch da mal den Vergleich ziehen zu können, wie stark sind andere Regionalligisten oder Zweitliga-Teams. Genau. Also schon eigentlich das Highlight und auch das Ziel, wo wir jetzt auch wieder hinwollen.
Genau, und man darf auch nicht vergessen, das ist einfach ein Highlight. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da ja, waren wir überhaupt glücklich, dass wir so weit im Pokal gekommen sind. Und es hat ja lange gedauert, bis wir überhaupt den Pokal gewonnen haben. Und das erste Mal DFB-Pokal war vor 2 Jahren. Also da findet eine Entwicklung statt und ich glaube, die ist auch gesund, auch wenn sie so ein bisschen kleinschrittig ist. Aber deswegen, es ist einfach ein Highlight, das darf man nicht vergessen. Deswegen darf man das auch überbetonen.
Janik, da kurz ein paar Zahlen einwerfen. Wir hatten ja eben auch, als wir uns hier getroffen haben, schon über die vergangenen Pokalversuche gesprochen und hatten dann rausgefunden, dass es Bramfeld war, wo es dann 2018 nicht gereicht hat. Damals waren noch etwas über 1000 Leute da und jetzt zuletzt, vergangenen Sommer, wurde ein neuer Rekord aufgestellt mit über 4000. Also das vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch für die Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat.
Ja, gucken wir mal, wie viel das dies Jahr werden. Ich glaube aber, die Grenze nach oben ist, glaube ich, gesetzt. Ne? Also ich glaube, waren es 4.500, die rein dürfen?
Ich habe euer Gespräch vor ziemlich genau einem Jahr nochmal nachgehört und da hatte Hechtig von 4.800 gesprochen, glaube ich.
Ach, guck mal, das wusste ich heute nicht mehr.
Genau, das können wir nachher nochmal ausführlicher besprechen. Das wird dann nächste Woche ja das Thema sein. Schauen wir zurück auf die Saison. Hinrunde, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, lief eigentlich ganz gut. Es gab so 2 gefühlte Tiefpunkte, zumindest von außen betrachtet. Und ihr müsst mir jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht. Bremen, beides Mal. Oh ja. Nämlich tatsächlich Werder auswärts und ATS Buntentor auswärts. Wo man sich beides Mal eigentlich vorher vielleicht überlegt hat, da könnte man auch was mitnehmen. Und nach dem Spiel dann aber nicht wusste, warum man das nicht getan hat. Wer von euch mag denn mal schildern, woran es da gescheitert ist? Ich komme dann auch noch zu positiven Dingen. Kann
ich Na, du hast ja eben schon das DFB-Pokalspiel angesprochen und wir haben dann ja in Bremen den Saisonauftakt gemacht und da war richtig, richtig schlecht. Ich erinnere mich noch an das Spiel, also da ja, fehlen mir auch bis heute die Worte. Ich glaube, wir haben zu dem Pokalspiel retrospektiv ein paar Wochen später gesagt, jetzt hätten wir das gewonnen, also das DFB-Pokalspiel, weil wir, glaube ich, einfach so ein bisschen gebraucht haben, um in die Saison reinzukommen. Und dann waren wir aber auch richtig da. Ich glaube, wir haben Wolfsburg geschlagen, wir haben Hannover geschlagen und gerade auch zu Hause bei uns an der Feldstraße halt, ja, glaube ich, einfach mit die besten Saisonleistungen gezeigt. Woran genau es in den ersten Spielen jetzt gelegen hat, im Detail, vielleicht wisst ihr noch, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber wenn man so ein bisschen ja, die Saison weiterschaut, dann war halt einfach ja nicht auch unterm Strich jetzt die Hinrunde deutlich stärker, nicht zuletzt auch von der Punkteausbeute als die Rückrunde. Und wir haben immer so gesagt, die ganzen Saisons vorher haben wir die Hinrunde richtig in Sand gesetzt und waren in der Rückrunde dann gezwungen, alles rauszuholen, um die Klasse zu halten. Dieses Jahr war das leider genau andersrum. Also scheinbar brauchen wir den Druck im Winter. Aber ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, wir haben vor der Saisonziel gehabt, ja, Top 3 anzugreifen. Im Winter standen wir gut da. Ich glaube, die Winterpause haben wir auf dem dritten, also überwintert. Ja, und sind jetzt noch so ein bisschen am Zurechtlegen, woran es eigentlich gehabert hat. Aber ich glaube, wir haben, und Kalli hat es jetzt auch zuletzt, glaube ich, gesagt, auch in der Rückrunde sehr gute Leistungen eigentlich gezeigt, teilweise, also rein spielerisch und von dem, wie wir uns vornehmen, Fußball zu spielen, von unseren ja Prinzipien im Endeffekt auch, aber halt auch einfach oft dann die Punkte nicht geholt. Und da gehören eben die Spiele, ja, dann zuletzt auch Buntentor zu Hause, auch immer so ein gutes Beispiel. Also nicht nur das Hinspiel, sondern auch das Rückspiel waren auch einfach nicht gut von uns. Ja, und das gilt so ein bisschen, glaube ich, für nächste Saison, dann auch mitzunehmen, dass wir ein bisschen effektiver werden in der Hinsicht. Also nicht nur gut zu spielen, sondern auch dann die Ergebnisse zu holen. Weil das machen andere Teams in der Liga auch. Die spielen teilweise keinen guten Fußball, aber in der Regionalliga immer noch einen sehr effektiven Fußball. Und das hapert bei uns in der Hinsicht einfach manchmal noch ein bisschen, würde ich sagen.
Man muss vielleicht zur Verteidigung aber auch dazu sagen, also Bremen war eins der Spiele, also Bremen 2, eins der Spiele, wo ich mit dabei war. Und wenn du nach 2 Minuten schon 0-2 zurückliegst, weil zweimal ein hoher, langer Ball ins Tor fliegt, ist natürlich dann auch noch was zu holen, denkbar schwierig. Vielleicht noch zur Einordnung dazu.
Trotzdem gab es ja auch Highlights in der Hinrunde, das hast du schon gesagt. Also Siege gegen Wolfsburg 2, gegen 96, gegen Bamke, gegen Kiel. Also außer Bamke stehen alle 3 am Saisonende vor euch. Wolfsburg 2 steigt in die zweite Bundesliga wieder auf. Also es ist ja nicht so, dass ihr das nicht könnt. Also es wurde dann nur nicht abgerufen. Und Gleiches Beispiel für die Rückrunde, die ergebnistechnisch, hast du gesagt, nicht so gut lief, aber zum Beispiel das Derby von überlegener Meister HSV 2 habt ihr auch 0-0 geholt. Woran scheitert es denn dann, dass zum Beispiel gegen Kieler MTV das Spiel, ich meine, ihr spielt 85 Minuten auf ein Tor, ihr kriegt das Ding halt einfach nicht rein, kennen andere Teams in diesem Verein auch. Gab's da im Nachgang dann Diskussionen, oh, wie kann man das nicht gewinnen, warum haben wir das nicht geschafft? Woran liegt sowas? Oder ist das einfach Fußball? Verena, sieht so aus, als wenn sie gleich die Antwort gleich parat hat.
Vielleicht zum Kieler MTV oder generell, wir hatten sehr viele Spiele, wo wir, also gerade in der Rückrunde, wo wir mit einem Rückstand gestartet haben und Kieler MTV als auch Meppen dann eben noch, also Meppen lagen wir glaube ich 2-0 zur Halbzeit zurück und haben auch das Spiel noch auf 2-2 erhoben oder auch gegen Buntentor lagen wir glaube ich 2-0 zurück, haben es auf 3-2 gedreht in Unterzahl und haben dann aber noch am Ende 4-3 verloren. Ja.
Fußball, bloody hell.
Ja, also ich muss sagen, ich bin unglaublich irgendwie stolz, auch wenn die Rückrunde nicht so lief, wie sie lief. Aber was wir halt eben in, wie oft wir im Rückstand waren und wie oft wir diesen Rückstand aufgeholt haben, da gehört ja dann auch wieder ein Kampf, ein Wille dazu. Und dass es dann nicht sozusagen nochmal für das weitere Tor gereicht hat, ja, sollte nicht rein der Ball. Also ich glaube, wir hatten auf jeden Fall die Chancen. Ich weiß nicht, wie es von außen aussah, Yannick, aber die Chancen waren an sich da.
Es war manchmal ein bisschen zum Verzweifeln von der Seitenlinie, ja. Aber einfach auch, wenn man dachte, der muss doch jetzt drin sein. Und dann hat es halt manchmal knapp nicht gereicht. Das stimmt schon.
Das war jetzt ja Sonntag auch nicht anders. Also ja. Man hätte ja auch zur Halbzeit problemlos 5-0 führen können und Werder hätte sich nicht beschweren dürfen. Aber es stand halt nur 1-0.
Ich habe da noch eine Verständnis oder Nachfrage. Es fällt mir manchmal auf, dass ihr sehr viel miteinander redet auf dem Platz. Da ist viel Kommunikation, auch schon mal so ein Pushen. Auch von Lotti kommt da ganz viel zum Beispiel. Und manchmal denkt man so, redet doch mal miteinander. So fällt mir so von außen auf. Ist das dann so, dass ihr euch vorher schon abgesprochen habt und dann müsst ihr gar nicht mehr viel reden? Oder ist es was manchmal fehlt, dass ihr mehr reden müsstet eigentlich? Wie würdet ihr das einordnen?
Wir reden immer ganz leise miteinander. Nein, ich glaube, ein bisschen kommt das auch immer darauf an, du hast eben Lotti angesprochen, die ist eine, die tendenziell immer ein bisschen mehr spricht auf dem Platz, was auch gut ist. Und gerade Lotti hat da ein sehr positives Wording immer. Wir spielen oft jede Woche auch mit einer komplett anderen Aufstellung. Liegt bei uns viel an berufsbedingten Veränderungen. Wir hatten die Saison auch, das darf man auch nicht vergessen, unglaublich viel Verletzungspech auch mit Spielerinnen, die vor allem auch lange ausgefallen sind. Es hat jetzt nicht alles direkt mit dem, wie wir auf dem Platz miteinander sprechen, zu tun. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns jede Woche ein bisschen neu zusammenfinden müssen. Du hast jetzt Sonntag angesprochen, haben wir auch nochmal komplett durchgetauscht. Mhm. Und ich glaube, ja, da ist dann, also leidet nicht die Kommunikation drunter, aber trotzdem sind dann viele immer auch ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt gerade meine Rolle und gerade die Spielerinnen, die vielleicht jetzt nicht zu denen gehören, die sowieso vorangehen und viel sprechen. Aber auch da ist, glaube ich, im Vergleich zum Fußball der Männer bei uns sowieso tendenziell manchmal ein bisschen ruhiger oder sagen wir leiser, nicht ruhiger, leiser. Ich glaube, wir sind vielleicht auch als Team so von der DNA so, dass wir jetzt nicht das Brüllteam sind, würde ich mal vielleicht so sagen.
Da gibt es andere, ja.
Gibt es andere. Es ist jetzt nichts, was uns auszeichnet. Trotzdem würde ich sagen, dass wir miteinander kommunizieren und uns coachen und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle uns noch mehr coachen könnten, so wie es eine Lotti dann macht, um wieder darauf zurückzukommen. Und dass es unterm Strich eigentlich immer nur hilft. So.
War ja auch nur eine Außenwahrnehmung. Und es gibt ja auch Duos zum Beispiel, die sich scheinbar blind verstehen, also Linnea und Gianna, das ist ja, die müssen ja gar nicht...
Du meinst
Ginny. Ginny. Genau. Die sind ja quasi ein Duo, was sich blind versteht, zumindest mein Eindruck.
Ja.
Vielleicht kommen wir einmal zum Fazit für die Saison, sofern wir das vor einem Pokalfinale schon tun können, und sprechen mal drüber, was ihr so als Moment der Saison für euch begreifen würdet. Wie gesagt, der kommt natürlich dann am Donnerstag noch, aber bis heute, was war vielleicht, also Negativ müsst ihr nicht, könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, aber ansonsten zumindest, was wäre der positive Moment in der bisherigen Saison gewesen?
Welches Spiel hatten wir vor HU? Also das vorletzte
im Winter, ne?
Hinrundenspiel war, glaube ich, so mein Highlight, einfach wegen dem, wie die Hinrunde lief, wie gut die Hinrunde lief, weil wir so eine erfolgreiche Hinrunde noch nie hatten und ich das Gefühl hatte, ja, wir sind in dieser Liga angekommen und wir haben uns eingespielt und sind eine echt starke Truppe. Ja, und dann kamen zwei HU-Spiele. Ich glaube, nach dem zweiten HU-Spiel war der Tiefpunkt angekommen.
Also für mich. Vor dem Hinspiel gegen HU habt ihr in Kiel gewonnen.
Ja, und das war das erste Mal,
das war auch
wo wir auswärts in Kiel gewonnen haben. Und ja, ich glaube, damit, das war sozusagen das Highlight.
Ich glaube, das war auch eins der wenigen Auswärtsspiele, die wir gewonnen haben. Ich kann mich zumindest jetzt bis auf die in Hamburg an keins erinnern, wo wir im Bus gemeinsam nach dem Spiel, was eigentlich immer so mit das Schönste ist, bei den doch durchaus ja etwas längeren Auswärtsfahrten, die wir haben, sind wir oft jetzt auch ohne Punkte nach Hause gefahren, gerade in der Rückrunde. Also ich glaube, würde ich Verena zustimmen, es war auf jeden Fall in Kiel zu gewinnen, war ein Highlight. Ich glaube, Lina hat das zweite Tor gemacht und hat ja vorher auch eine lange Verletzungszeit gehabt. Das war auch was Besonderes. Also der Spieltag war für uns sehr rund. Würde ich mitgehen, ja.
Und Annie. Annie war ja auch lange Zeit Annie raus. Und dann haben Annie und Lina die zwei Tore zum Sieg.
Gut, dass du sagst, sonst hätte ich Ärger bekommen. Annie, liebe Grüße.
Mio, hast du was zu ergänzen? Hast du auch einen Moment?
Ja, also bei Kiel, also beim Auswärtsspiel war ich nicht dabei, aber ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Wolfsburg. Das war halt richtig, richtig stark, weil wir da spielerisch total mitgehalten haben, auch was die Laufleistung anbelangt. Und von der Schnelligkeit hat die Liga so an Fahrt aufgenommen. Dadurch, dass ich ja ein bisschen länger verletzt war, konnte ich das ja von außen richtig gut beobachten und dann auch ab und zu auf dem Feld in wenigen Augenblicken erfahren, dass das doch schneller geworden ist. Und es war richtig schön zu sehen, was das Team für eine Entwicklung genommen hat. Also das Spiel, daran erinnere ich mich gerne zurück.
Ja, und die spielen nächstes Jahr in einer eingleisigen zweiten Bundesliga. Schon herausfordernd. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man selbst Teil des Teams ist, darüber zu sprechen, ob es jemanden gibt, der so ein bisschen positiv noch heraussticht. Aber das Tolle ist ja, Janik und ich sitzen jetzt hier, können uns zurücklehnen und ihr drei dürft mal diskutieren, wer denn jeweils euer MVP oder eure MVP, also Spielerin der Saison ist. Ihr müsst euch auch nicht zwingend auf einen Namen einigen, ihr könnt auch mehrere Namen durchspielen. Wir sind sehr gespannt auf die Diskussion.
Ja, knifflige Frage. Ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich finde es so immer schwierig, eine Spielerin hervorzuheben, weil wir sind irgendwie ein Team und man gewinnt als Team und verliert als Team. Aber wenn ich mir so das Team so angucke, freue ich mich total über Lina, die nach so einer schweren Verletzung, wurde ja gerade eben schon erwähnt, super zurückgekommen ist. Also das ist ja für sie so ein persönliches Highlight und eine Stärkung. Also sie könnte man hervorheben. Aber auch Ginny wurde auch schon erwähnt. Also Jana und Lini, wie stabil die, ja, ich sag immer Pommespicker zu denen. ja, dass sie trotz ihrer kleinen Körperlichkeit so stabil gegenhalten können, total toll. Oder eine Janice, die immer sich weiterentwickelt und uns da voranbringt und die Linie hoch und runter läuft. Also ja, so als Teamgeist sind wir da schon vorne sehr stark.
Dann habe ich ja zumindest mal vier Namen gehört. Verena, wen möchtest du noch ins Rennen schmeißen?
Nee, also ich schließe mich da Mio an. Gerade eine Janice, finde ich, hat in dieser Saison noch mal eine richtig starke Entwicklung gemacht, auch was ihre gefühlt Ausdauer und Zweikampfstärke angeht, da hat sie sich nochmal enorm entwickelt. Und eine Jana, also sie heißt jetzt bei uns mittlerweile Messi, weil sie absolute Tricks da manchmal rausholt, hinten rechts aus der Ecke rauskommt, sich durchdribbelt und es irgendwie schafft, teilweise ein Tor einzuleiten oder einen Torangriff vorzubereiten. Und das sieht immer so einfach bei ihr aus. Und dann frage ich mich immer manchmal, wie macht sie das?
Ja, also ich glaube, es wurden schon gute Namen genannt. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, cooler, wenn wir Namen nennen, als zu sagen, ja, wir sind ein Team und alle sind wichtig. Ich bin ein sehr großer Fan von Janice, weil ich liebe die Art, wie sie Fußball spielt. Bei ihr muss man auch nochmal hervorheben, die macht eine Ausbildung bei der Feuerwehr. Die geht manchmal morgens 8 Kilometer laufen und abends zum Training und spult dann die nächsten 8 ab. Oder mehr, keine Ahnung. Das finde ich schon faszinierend. Die spielt auf jeder Position. Jetzt gerade Sonntag war sie plötzlich in der Verteidigung. Manchmal kommt das vor, dass sie in einem Spiel 4 verschiedene Positionen spielt und sie spielt alle Positionen gut. Aber ja, jetzt reicht es auch mit den Lobeshymnen. Es gibt noch eine Gruppe quasi im Team, die ich erwähnen wollen würde, und das sind einfach eigentlich unsere Neuzugänge. Die haben sich teilweise oder zu einem großen Teil sehr, sehr gut eingefunden, vor allem auch in ihrer Wichtigkeit. Eine Nele zum Beispiel ist vor der Saison neu gekommen, ist unsere beste Torschützin gewesen die Saison, ist nicht selbstverständlich. Merle, Josie, ganz, ganz wichtige Rollen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube auch, das ist nicht selbstverständlich, dass neue Spielerinnen dazukommen, die dann sofort auch sportlich, unabhängig davon, dass sie auch alle super ins Team passen, aber sofort auch so eine wichtige Rolle spielen. Also auch gerade, ich habe schon über die Verletzung gesprochen, wenn wir die alle nicht gehabt hätten, dann hätten wir ein richtiges Problem gehabt und die haben sofort geliefert. Das finde ich auch nochmal hervorzuheben.
Haben die Fanclubs eine MVP gewählt?
Haben wir nicht, aber ich kann mich auch ganz vielen Namen anschließen. Von dem Abwehr-Duo habe ich ja eben auch schon geschwärmt. Es ist schwer, da wirklich einzelne rauszuheben. Ich finde, eine Rieke im Tor macht einen super Job. Janice fällt mir auch immer positiv auf, gerade dass sie jetzt nicht mehr ganz so oft ins Abseits läuft, das ist mir irgendwie aufgefallen. Da ist ihr Timing auf jeden Fall auch besser geworden. Man kann aber auch noch der Vorschlichkeit halber sagen, wenn wir die beste Torschützin gerade schon erwähnt haben, dass die Zweit- und Drittplatzierten hier mit am Tisch sitzen. Hechti mit 6 Toren und Verena mit 4. Habe ich recherchiert oder hast du andere Zahlen? Nein.
Nee, habe ich auch. Also Nele mit 8, Hechti mit 6 und dann kommen in meiner Statistik, und die habe ich, glaube ich, von fußball.de, sind es dann 4 Personen mit 4 Toren. Also Verena hast du schon gesagt, aber Janice, Mareike und Josie haben auch 4, zumindest laut fußball.de. Aber wenn wir schon bei Statistiken sind, wer hat denn die meisten Einsatzminuten?
Oh, ich habe das letztens noch gesehen, aber ich habe es vergessen.
Die Frage hat auch letztes Jahr auch schon mal gestellt, du hättest vorbereitet sein können.
Ja, guck mal, so gut bin ich vorbereitet.
Ich dachte erst Lini, aber Lini ist dann ab HSV ausgefallen. Ich tendiere zwar...
Lini ist auf 3.
Marlene müsste eigentlich auch...
Auf 2.
Ja. Nährst dich an.
Janice, Nele.
Merle? Einigen wir uns auf Janice, dann ist das richtig.
Ja, dann. Die hat auch die meisten Trainingseinheiten.
Ja, ich glaube, sie hat fast jedes Spiel auch durchgespielt, kann das sein?
Ja, sie hat. Sie ist nicht die Einzige, die. Sind 22 alle Spiele? Müsste hinkommen,
ja.
12 Teams, ja. Mal 2, ja. Mal. Ja, das müsste sein. Also, sie hat 21 Einsätze, die hat Verena auch. Und es gibt eine Person, die 22 Spiele hat.
Jana?
Nee.
Nee, die ist ausgefallen zu schnell.
Die auch zu, genau.
Die jetzt demnächst in die USA geht.
Ah ja.
Zumindest sagt fußball.de das so aus. Also Marlene hat 22 Einsätze. Aber nicht die meisten Einsatzminuten. Also das ist dann mit Ein- und Auswechslung. Aber sie hat zumindest jedes Ligaspiel dann bestritten.
Stimmt. Hat er überlegt doch. Die ist auch gefühlt immer da.
Genau, so, dann haben wir die Statistiken auch schon abgehakt. Schauen wir auf den Part, der quasi jedes Jahr wieder erwähnt wird, nämlich die Rahmenbedingungen rund um den Fußball beim FC St. Pauli für Frauen und vielleicht auch, was auch außerhalb von St. Pauli so passiert. Ich hatte irgendwie vor 3-4 Wochen mal einen Link rumgeschickt an Hechti und Anso zu einem Podcast und den kann ich auch gerne verlinken vom Rasenfunk. Da ging es um strukturelle Schwierigkeiten für Fußball, für Frauen in Deutschland. Und eine Sache, die mir da besonders prägnant im Kopf blieb, und da würde ich jetzt einmal euch gleich gerne die Frage zu stellen, ist, dass es natürlich ein riesiger Unterschied ist. Alle Jungs, die Fußball spielen, haben männliche Vorbilder sowieso auf dem Platz.
aber auch in ihrem kompletten Fußballumfeld. Sprich, jeder Trainer ist männlich. Wie viele Trainerinnen hattet ihr denn so in eurer Karriere? Hattet ihr überhaupt welche? Außer Kim.
Ja, Kim, Charlie.
Ja, die zwei hatte ich.
Ja, und dann hört es auch schon... Ah nee, beim HSV hatte ich auch noch.
Und ich hatte in der Auswahl auch eine Trainerin damals, 2011.
Ja. Auswahl war dann Baden-Württemberg, oder?
Bodensee, genau. Mhm.
Aber es ist schon so, dass die meisten Trainer dann männlich sind, auch bei Frauenteams. Ändert sich das langsam?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Thematik immer größer wird und dass sich dann auch Teams oder Vereine mehr trauen. Also mir im Kopf habe ich jetzt gerade, oder im Kopf habe ich Imke Wirt, ich habe vergessen, wie sie hieß, die hat mal beim HSV gespielt, hat auch Männer trainiert.
Imke Wübbenhorst?
Genau, ist es, ja. Ja, genau. Oder dann jetzt bestes Beispiel Union Berlin.
Luja.
Genau. Ja. Also ich hoffe, das nimmt weiter an Fahrt auf.
Wie viele Trainerinnen gibt es denn in der Regionalliga Nord? Wenn Kim als eins zählt, wie viele noch? Also ich vertraue Soccer Donner und dann ist es nur noch eine weitere und die ist beschäftigt beim TSV Barmke. Genau, richtig.
Gut recherchiert.
Steht echt? Zumindest auf Soccer Donner so.
Ja,
kann
doch,
das nicht
glaub, das ja, das kann
verifizieren.
Sein. Aber bei unserem letzten Auswärtsspiel war sie dann, glaube ich, nicht da. Da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern.
Ja. Weil oh, ist ja der Trainer negativ ausgefallen.
Ja, der war sehr laut.
Oh ja, doch, ich erinnere mich. Ja. Ja, dann wird das wohl stimmen.
Ja, auf jeden Fall. Steht. Wer sollte das anzweifeln? Gut. Nächstes Thema ist dann halt, wie ist es bei St. Pauli? Wir haben das Thema jedes Jahr, eure Trainingsmöglichkeiten. Wir hatten auch jedes Jahr wieder die Problematik der Plätze, die nicht so gut waren. Da hat sich jetzt ja ein bisschen was getan. Beide Plätze sind neu gemacht. Letztes Jahr habt ihr, glaube ich, gesagt, der eine, der jetzt neu ist, der könnte schon wieder nochmal neu gemacht werden. Wie ist das jetzt mit dem zweiten neuen Platz? Haben sich eure Trainingsbedingungen verbessert?
Also die Plätze sind deutlich besser, als sie noch vor, wann wohl war der Umbau? Vor 2 Jahren waren, sagen wir mal so. Hat aber nichts daran geändert, was die Kapazitäten, also die Belegung der Plätze angeht. Das ist für uns nach wie vor ein Thema. Also wir trainieren mittwochs um 20 Uhr, was für einige super blöd ist, die morgens um, keine Ahnung, ich glaube, Janice steht um 5:30 auf, um ihre Runden zu drehen mit der Feuerwehr. Also das ist schon nicht optimal. Trotzdem natürlich sind wir happy darüber. Oder ich habe es jetzt tatsächlich auch schon von gegnerischen Teams gehört, die gesagt haben, oh, endlich habt ihr euren Rasen mal gemacht. Weil der, ich sag jetzt mal, Hockeyplatz, der vorher, also Belag, der vorher quasi drauf war, war schon alles andere als gut. Das sind richtig kleine Steps, aber es ist natürlich für uns schon schön gewesen, dass das jetzt ein etwas besserer Untergrund ist, das Jahr. Aber trotzdem haben wir die gleichen Problematiken, was Trainingszeiten, Belegung der Plätze, Kabinen. Wir machen uns teilweise, oder ich glaube, wir haben uns die Saison auch schon wieder 1-2 Mal unter der Nord warm gemacht vor einem Regionalligaspiel auf Asphalt. Und für die gegnerischen Teams ist es manchmal auch ein bisschen unangenehm, sich irgendwo an der Seite warm zu machen vor einem ja dann doch Regionalligaspiel. Das ist einfach nach wie vor nicht optimal.
Drumherum heißt medizinische Versorgung etc. Gibt es da Fortschritte? Dürft das Fitnesscenter mit benutzen?
Ja, also wir trainieren, wir können in der DC Academy, wurde jetzt ja von St. Pauli auch ein bisschen vorgestellt via Social Media, trainieren. Das ist richtig gut. Also ich weiß, dass einige Mädels das oft vor dem Training nutzen. Das ist was uns noch gefehlt hat, einfach weil es auch die Nähe zum Platz hat. Aber da können wir genauso wie alle anderen, ich glaube, es ist für alle amateursporttreibenden Abteilungen vom FC St. Pauli halt quasi eine Gratisnutzung. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen, aber das können wir genauso wie alle anderen auch nutzen. Ja.
Und ihr trainiert 3-mal die Woche?
Ja.
Wie oft trainieren die zweiten Frauen des HSV?
Hast du dafür auch eine Statistik?
Nee, leider nicht. Ich hatte gehofft, ihr wisst das.
Steht das auf Sonderdonner vielleicht? Naja, also wir trainieren dreimal, dann haben wir in der Regel noch einmal Videoanalyse, die ist manchmal samstags vormittags, weil es nicht anders passt, dann treffen wir uns online, die war eine Zeit lang vor dem Training, also wir sind schon immer noch so organisiert, dass wir es irgendwie uns alle spontan zurechtlegen, müssen auch flexibel sein, wenn dann mal eine nicht kann, ist es auch so, trotzdem hat man einen gewissen Anspruch, dann die Sachen auch hinzubekommen. Ist natürlich aber auch nicht optimal. Also Kim und Kali sind auch nicht immer happy damit, wenn sie samstags um 10 oder 9:30 den Laptop anschmeißen müssen, so wie alle anderen auch. Aber manchmal geht es halt einfach dann nicht anders.
Und wie ist das generell mit der Wahrnehmung drumherum? Also ich meine, die E-Mail-Adresse funktionierte vor 10 Jahren schon, haben wir gehört, aber Social Media wird immer wichtiger. Die Kanäle haben bei euch, und ich glaube, jetzt muss mal ein ganz großer Shoutout an Eddie dann erfolgen, unfassbare Reichweiten inzwischen. Ja. Gerade auch im Vergleich zu anderen Teams in der gleichen Liga.
Ja, also ich glaube, da sind wir mal richtig weit vorne, was das anbelangt. Also da haben wir mit Eddie einen richtigen Goldschatz, der das so klasse und professionell aufbaut, auch seine Fotos. Also wir freuen uns jedes Mal am Montag, wenn die Fotos dann noch auf Insta sind und wir uns die angucken können oder er schickt uns den Link. Das ist richtig, richtig toll und wie er das gestaltet und ja, mit Liebe füttert die Inhalte. Das ist richtig, richtig toll. Klasse.
Wir kriegen auch immer von Probespielerinnen gehört, euer Instagram-Auftritt ist so beeindruckend und auch ein Anreiz teilweise für die zu kommen, beziehungsweise uns auszuprobieren, weil oft ja sozusagen so ein Social-Media-Auftritt ja schon ein ungefähres Bild abgibt, wie es bei einem Verein abläuft oder bei einem Team. Und ich glaube, da macht Eddie eine richtig tolle Arbeit und stellt uns sehr freundlich dar.
Ja. Ja, auch der Melanton bedankt sich bei Eddie sehr, weil wir dürfen seine Fotos verwenden für die Spielberichte. Das hilft uns natürlich immens. Ja, neue Saison. Wir mussten am Sonntag, oder ihr musstet am Sonntag, ja, Spielerinnen verabschieden. Es sind insgesamt 5 Spielerinnen, die aufhören. Mio haben wir schon gesagt. Außerdem noch Linda, Johanna, Lisa und Mia aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und zusätzlich geht Marlene für ein Jahr zum Studium in die USA. Wie viele Spielerinnen haben sich denn über den Instagram-Auftritt schon für die neue Saison beworben?
Ich weiß gar nicht, was wir jetzt schon irgendwie großartig verkünden dürfen.
Ja, dafür so machen die Sendung hier heute, dass sie das exklusiv hier raushauen.
Das muss erst auf Soccer, oder?
Ach so.
Ich habe jetzt keine genaue Zahl. Wir hatten über die Wochen etliche Probespielerinnen und auch teilweise wirklich sehr gute Probespielerinnen, die auch nicht alle nur aus der Regionalliga, sondern auch aus zweiten Ligen kamen. Soweit ich weiß, haben auch 3 bis 4 zugesagt.
Mhm.
Das ist alles noch nicht so ganz, also das sind dann immer Zusagen, aber da hat noch niemand die Anmeldung abgegeben und so weiter. Aber es werden auf jeden Fall, schätze ich, so zwischen 3 und 5 neue dabei sein und auch, glaube ich, tatsächlich Mädels, die uns weiterhelfen werden.
Wie ist das mit dem Team der zweiten Frauen, die ja so ein bisschen als Unterbau auch gedacht sind und ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass das durchaus auch funktioniert hat, dass da Spielerinnen hochgekommen sind? Gibt es da Spielerinnen, auf die wir uns freuen können, die den Step nach oben machen sozusagen oder wo es geplant ist?
Vielleicht, worauf ihr euch freuen könnt, wen ihr bei der zweiten Frauen sehen werdet, ist Linda.
Das ist gut ausgeglichen. Linda, gerade,
hört, ja. Linda hört nicht ganz auf. Sie macht, möchte weitermachen bei den zweiten Frauen, möchte aber auch sozusagen ein zweites Standbein, was den Fußball angeht, aufbauen und zwar in Richtung Techball wieder mehr gehen. Das ist ja sozusagen vor 3 Jahren gekommen, dieser Trend. Da hatte sie, glaube ich, auch schon gut viel dies gemacht, hat es dann aber wieder ein bisschen zurückgesteckt wegen uns und will das jetzt aber auch wieder mehr verfolgen. Also die zum Beispiel werdet ihr da mehr sehen, andersherum.
Ich glaube, um nochmal darauf einzugehen, also ich glaube, es ist konkret gerade nicht geplant, dass jemand fest hochgezogen wird, so wie es zum Beispiel bei Marlene letzte Saison war. Zumindest nicht so, dass ich davon wüsste, stand jetzt. Ich glaube, bei der zweiten ist auch ein etwas kleinerer oder größerer sogar Umbruch, weil einige von den Langjährigen dort, glaube ich, aufhören. Aber ich glaube, dass es alles generell in die richtige Richtung geht. Mit UNO haben sie da auch, glaube ich, jemanden, der da sich sehr hinterklemmt, ist der Trainer. Und wir haben es ja die Saison auch schon oft gemacht, dass dann auch getauscht wurde im Sinne von Spielerinnen, die bei uns verletzt waren, dort Spielpraxis sammeln, wovon sie dann auch profitieren. Und ich glaube, dass das noch mehr genutzt wird in Zukunft, die Möglichkeit.
Also geht es jetzt nächste Saison erstmal darum, das Team der zweiten Frauen in der Liga zu halten und da stabil zu halten. Und dann kann man gucken, wer zu euch hochkommt.
Ja, so ist zumindest das, was ich weiß.
Okay. Wie ist es denn mit den B-Mädchen momentan? Wie spielen die? Also der Schritt ist dann natürlich nochmal groß, weiß ich, aber sind die inzwischen in der höchsten Hamburger Liga zumindest? Okay, ich sehe, das muss ich recherchieren. Liefer ich nach. Wenn denn jetzt neue Spielerinnen zum Probetraining kommen und ohne Namen zu nennen, was sind denn das für Spielerinnen, gerade alterstechnisch? Sind das dann eher Spielerinnen, die aus der B-Jugend gerade raus sind? Oder habt ihr auch welche, die wie jetzt zum Beispiel Ginny, die wir beide nicht mehr ganz 18 waren, als sie kamen, die denken, ach Mensch, das gefällt mir so gut da mit dem Instagram-Auftritt, da komme ich auch mit Ende 20 vielleicht nochmal zum FC St. Pauli. Oder ist das eine Mischung?
Ist eine Mischung. Also das Schöne bei uns ist ja immer, dass Hamburg auch ja einfach als Stadt attraktiv ist. Das heißt, von denen, die jetzt da waren oder wo ich auch gehört habe, dass sie kommen wollen würden, sind da welche dabei, die zum Studieren herkommen, die, so wie es in meinem Fall war, irgendwie einen neuen Job anfangen. Da sind aber auch immer Spielerinnen dabei, die einfach Bock auf ein Abenteuer haben und irgendwie sagen, okay, ich habe irgendwie Bock nach Hamburg zu ziehen, ich habe Bock für St. Pauli zu spielen. Das sind junge Spielerinnen, das sind Spielerinnen, die schon eine Zeit lang Regionalliga-Erfahrung haben, das sind Spielerinnen dabei, die zweite Liga gespielt haben zuletzt. Also ich würde sagen, sehr bunter Mix.
Dann stellt sich natürlich die Anschlussfrage, wie ist das denn nächstes Jahr mit dem Saisonziel? Also wir haben den VfL Wolfsburg 2, der ja hochgeht. Es kommt aus der zweiten Liga keiner runter, weil die drei AbsteigerInnen gehen in andere Regionalligen. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, ihr seid Sechster geworden, der HSV 2 bleibt drin und ansonsten waren vor euch noch Hannover, Kiel und irgendeinen habe ich jetzt vergessen. Muss ja noch da jemand gewesen sein.
HSV 2?
Ja.
Henstedt.
Achso. Henstedt, Ulzburg, natürlich. Auch wie peinlich, dass ausgerechnet ich das vergesse. Richtig, genau. Mit denen seid ihr aber grundsätzlich, wenn man die Leistungen in der Saison betrachtet und auch guckt, gegen wen ihr gewonnen habt, immer mal wieder auf Augenhöhe. Also ist es nächstes Jahr wieder, wir wollen in der Winterpause auf 3 stehen und dann mal gucken.
Ihr wollt, dass wir sagen, dass wir aufsteigen wollen, oder?
Ja, also zum Aufstieg gehört ja noch deutlich mehr und vor allem auch Infrastruktur drumherum. Ja, aber einfach vom sportlichen Anspruch her will man unter die ersten 3.
Na, ich glaube, wir wollen vor allem die Argumente auch Richtung Verein liefern, weil es wird immer viel über Struktur gesprochen und es wird immer viel über Commitment und über Förderung von uns als Abteilung und Förderung des Fußballs der Frauen gesprochen. Und also da machen wir uns immer viele Gedanken drüber und sprechen auch viel drüber. Aber was vor allem für uns wichtig ist, glaube ich, dass wir sportlich dafür die Argumente liefern. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad begrenzt und es gehört trotzdem, glaube ich, noch was dazu, um dann zu sagen, okay, man will auch als Team oder als Abteilung den nächsten Step machen. Da gehört nicht nur das Sportliche dazu, aber am Ende des Tages sind wir bis auf jetzt, ab jetzt Mio, aber ja Spielerinnen, die dann ja auch einfach unsere Leistung bringen wollen in dem Maße, wie wir es können, weil wir machen das als Hobby, Stand jetzt, wir machen das auf völliger Amateurbasis. Und alles, was darüber hinaus geht, liegt dann, glaube ich, ein Stück weit auch beim Verein oder bringt die Zukunft. Aber natürlich ist unser sportlicher Anspruch, dass wir auch in der Hinsicht eine Basis schaffen. Und dazu gehört auch auf jeden Fall mal eine bessere Platzierung als diese Saison. Und wie du gesagt hast, die Vereine, die da noch über uns sind, ich sehe da immer so ein bisschen Henstedt am Ende des Tages auch, weil das ist nicht weit von uns. Wir waren immer so ein bisschen auf Augenhöhe und irgendwie waren sie dann am Ende der Saison trotzdem über uns. Also das wäre mal so ein Team, was wir dann auch einfach mal schlagen müssen, auch tabellarisch. Und dann gucken wir am Ende, was bei rauskommt. Aber vielleicht schaffen wir dann nächste Saison Top 3. Wäre schön.
Platz 2 würde ja sogar auch für den Aufstieg reichen, wenn der HSV 2 weiterhin verzichtet. Da hatten wir eben vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Das ist jetzt Blick über den Tellerrand so ein bisschen in die Vorstadt. Wie gesagt, Wolfsburg steigt auf als Tabellenzweiter, weil der HSV 2 verzichtet hat. Habt ihr da Hintergründe, warum man da nicht diesen Step geht, das erste Team ist ja in die Bundesliga aufgestiegen, warum geht das zweite nicht hinterher?
Von dem, was ich gehört habe, ist, dass sie quasi nicht mit beiden Teams gleichzeitig hoch wollen, einfach rein auch aus finanziellen und strukturellen Problemen. Ich glaube, das macht auch Sinn, wenn du in die erste Liga aufsteigst, dass du quasi erstmal dort nachhaltig auch drinbleiben willst. Und ich glaube, es wird schon schwer genug, weil nicht nur der Sprung aus der Region in die zweite ist groß, sondern auch der Sprung aus der zweiten in die erste Liga ist dann doch auch nochmal ziemlich arg. Und ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, da dann auch Fuß zu fassen. Und wenn du dann gleichzeitig noch ein Team aus der Region in die zweite Liga bringst, kann das auch sein, dass das dann ein Schritt zu schnell ist. Von daher verstehe ich das sogar, dass man sagt, man will da eher ein bisschen vorsichtig, nachhaltig das Ganze aufbauen. Und wenn wir uns ehrlich sind, dann ist auch die Regionalliga mittlerweile auch als sogenannte Ausbildungsliga oder als Liga, wo du dann verletzte Spielerinnen wieder ranführst, für die Bundesligisten, glaube ich, gar nicht so die verkehrte. Verena hat es vorhin ja auch richtig gesagt, beispielsweise bei Wolfsburg, wo das dann ja eher schwierig war mit dem zweiten Team in der zweiten Liga, auch wenn es sicherlich deren Anspruch jetzt ja auch ist, mit dem Aufstieg dann wieder in beiden Ligen die Teams zu platzieren. Aber es ist halt auch eben Wolfsburg, die sind da schon lange im Game, sage ich mal. Und von daher verstehe ich da sogar die Entscheidung zu sagen, man ist da jetzt nochmal lieber einen Schritt langsamer als zwei zu schnell.
Also kann man auch da richtige Entscheidungen treffen, offensichtlich.
Ja, ich glaube, da haben wir nicht so das Problem, auch zu sagen, okay, das passt bei aller Rivalität, aber da machen sie ja auch viel richtig. Also muss selbst ich dann an der Stelle mal sagen.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Miu hört auf. Kann man denn nach so vielen Jahren Fußball einfach tatsächlich aufhören oder machst du irgendwas drumherum weiter?
Gute Frage. Ich glaube, die Zeit wird das beantworten können. Tatsächlich möchte ich erstmal einen Cut machen, um das alles zu verarbeiten. Es waren ja 10 Jahre mit wahnsinnigen Spielen und Engspielen und dann doch teilweise hohen Siegen und auch hohen Niederlagen. Da ist auch in mir ganz schön viel passiert. Daher möchte ich erstmal Abstand gewinnen und schauen wir mal, was wird. Also ich habe mir so ein bisschen Tischtennis ausgesucht. Also in der Corona-Zeit habe ich da viel mit meinem Bruder gespielt im Park. Das war toll. Das habe ich so ein bisschen mein Herz verloren. Gleichzeitig dann ein bisschen ins Fitnessstudio, um noch sportlich zu bleiben und fit zu bleiben. Ich habe ein tolles Fahrrad. Ich liebe das Fahrradfahren. Also da jetzt so ein bisschen selbstbestimmter den Sonntag gestalten und dann vielleicht mal ein bisschen raus aus Hamburg fahren und nicht zur Auswärtsfahrt, aber
also mit dem Fahrrad nach Darm gefahren oder so.
Vielleicht wird es mal ein Ziel, ja.
Heinstadt-Ulzburg, 30 Kilometer ungefähr. Kann man machen.
Ja, ich war tatsächlich in der Vorbereitung, bin ich mit dem Fahrrad nach Jesteburg gefahren und wieder zurück.
Ja, genau. Andere Richtung, aber genauso
weit. Andere Richtung, ungefähr. Genau. Also das ist ein Ziel, was ich jetzt auch schon schaffe.
Okay, gut. Das nahe Ziel ist ja aber dann der nächste Donnerstag. Ihr spielt an Himmelfahrt um 15 Uhr im Stadion an der Hohe Luft. Altehrwürdig. Wieder gegen den Gastgeber SC Viktoria, was ihr letztes Jahr auch schon gemacht habt. Da waren es 4.800 war die Zuschauerzahl dann? Oder
4.100 oder was? Ich glaube 4.800 passen rein. Ja, okay. Etwas über 4.000 waren da.
So, schauen wir mal, ob das dies Jahr auch wieder in die Höhen geht. Der Gegner könnte aber vielleicht etwas stärker sein als letztes Jahr. Ihr habt letztes Jahr 6-0 gewonnen. Da war Viktoria noch ein normales Oberligateam. Jetzt sind sie Oberligameister und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, steigen sogar vielleicht in die Regionalliga auf. Wenn sie denn eine Aufstiegsrunde gegen Ahrensburg und Aurich mindestens auf Platz 2 bestreiten. Das heißt, das ist eine höhere Herausforderung als letztes Jahr. Miu, du wirst in der 88. Minute eingewechselt. Wie steht's denn dann?
Natürlich führen wir. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von den Gegnerinnen zu sprechen, von wegen, die sind jetzt besser geworden und Meister. Wir haben auch eine tolle Entwicklung gemacht und da möchte ich lieber unsere Stärken hervorheben und uns stark reden, was ich eigentlich gar nicht machen muss. Aber wir gehen da auf jeden Fall mit einem Selbstvertrauen rein und das werden sie dann halt merken und spüren. Also ob sie jetzt Meister sind oder Zehnter, das ist mir egal. klar ist, wir gehen da rein, um das Ding zu gewinnen und so soll es sein.
Also das Klassische, wir schauen nur auf uns.
Ja, natürlich. Also ja, wir können ja dann auf sie gucken, wenn sie in die Regionalliga aufsteigen, dann kann man sich ein bisschen mehr damit befassen. Aber jetzt ist die Favoritenrolle ganz klar. Wir kennen das ja auch als Underdog. Und ja, die Entwicklung hat gezeigt, wir sind jetzt mal Favorit und das steht uns gut. Und wenn wir als Favorit reingehen, haben wir jedes Mal gewonnen. Und so soll es bleiben.
Kann ich nicht widersprechen.
Ich habe von Anso auf jeden Fall schon die Nachricht bekommen, wir schreiben die Saison keine Berichte mehr über Niederlagen. Also von daher ist das Ding ja eh gesetzt. Ja. Und man muss ja sagen, wir müssen uns gar nicht stark reden, hast du eben gesagt. Ist ja völlig richtig. Ihr habt, glaube ich, das wirklich aller schwerstmögliche Programm in diesem Pokal hinter euch. Ich rezitiere kurz. Also erste Runde Freilos Hafen City. Okay, das war noch geschenkt. Aber dann war es viermal wirklich der schwerstmögliche Gegner im Topf. Es war ETV, der einzige andere Regionalligist. Es war Condor, die zu dem Zeitpunkt Tabellenführer in der Oberliga waren. Dann Eilbek, die zu dem Zeitpunkt Tabellenführer waren. Und dann Walddörfer, die zu dem Zeitpunkt Tabellenführer waren. Die habt ihr, oder vielleicht war auch einer von denen gerade Zweiter, weiß ich nicht. Und die habt ihr alle besiegt. Von daher ist es natürlich dann die logische Folge, jetzt auch den aktuellen Oberliga-Tabellenführer dann zu schlagen. Die haben auch übrigens vor kurzem sowohl gegen Eilbek als auch gegen Walddörfer, glaube ich, verloren. Also von daher ist es auch definitiv nichts, was man nicht schaffen kann. Aber Pokalspiele, eigene Gesetze, bla 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 bla. Man muss das ja erstmal spielen. Wie viel Respekt macht einem denn auch im dritten Jahr immer noch die Kulisse? Verena oder Hechti?
Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr ja gleich mal sagen. Also bei mir ist kein Respekt, sondern einfach eine wahnsinnige Vorfreude. Ich glaube, wir zehren davon, also ich zehre manchmal heute noch davon, wenn man sich so ein bisschen vor einem Regionalligaspiel irgendwie vor Augen führt, okay, welche Highlight-Spiele wir hatten. Und das waren auch immer die Pokalfinals mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, was einfach ja mega geil ist, wenn du Fußball spielst. Das ist das am Ende des Tages für uns alle. Ich weiß nicht, ich habe das früher nicht gedacht, dass man noch vor solchen Kulissen spielt. Schon gar nicht im Stadion, aber jetzt auch mal in Anführungszeichen nur auf die Pokalfinals runtergebrochen, ist einfach voll die Motivation. Also ich glaube, das hat eher mit Respekt. Klar hat man eine gewisse Anspannung und eine gewisse Aufregung, aber die ist, glaube ich, auch gesund, gerade in solchen Spielen. Der Rest ist eigentlich einfach nur geil. Also ja, am Ende des Tages spielen wir ja alle Fußball, weil es unsere Leidenschaft ist, weil es einfach einen irgendwo auch erfüllt. Und wenn dann da irgendwie tausende Leute sind, die wegen uns da sind, die singen, wir sind alle irgendwie St. Pauli-Fans und sind samstags, sonntags selber im Stadion und singen die Lieder mit, da muss man immer aufpassen, dass man im Spiel nicht irgendwie einen Ohrwurm bekommt. Das ist ja am Ende des Tages einfach voll die Vorfreude und eine Zusatzmotivation.
Ja, es gibt ja eigentlich auch nichts Geileres, als dort in das Stadion dann einzulaufen und zu wissen, hey, hier gibt es nur 5 Fans von den Gegnerinnen und ich übertreibe jetzt mal, aber der Rest, das sind alles St. Pauli-Fans und das ist einfach, ja, einfach nur geil. Also ein geiles Gefühl und wie Hechti gesagt hat, davon zehrt man lange. Das sind so kleine Highlights auch, die man nicht jedes Wochenende miterlebt. Also ja, da geht man halt ne, mit breiter Brust raus und weiß, das ganze Stadion, und das ist nicht ungelogen, steht hinter einem und wird uns richtig nach vorne pushen.
Ich finde, das pusht auch unglaublich, diese Anzahl der Menschen, die da für deinen Verein supporten, einen anfeuern. Und man macht das ja nicht nur für sich selber, man macht das nicht nur fürs Team, man macht das ja gefühlt für diesen ganzen Verein, für die ganzen Anhänger und Anhängerinnen dieses Vereins, weil das so eine krasse Gemeinschaft ist und weil sozusagen, ich habe das Gefühl, man beendet diese Saison mit so einem tollen Spiel und wenn man dieses Spiel gewinnt, dann beginnt die nächste Saison genauso mit so einem tollen Spiel. Und das ist, finde ich, halt immer irgendwie, ja, das Ziel, worauf man eigentlich die ganze Saison hinarbeitet. Weil man so viele Menschen in dem Moment, glaube ich, glücklich machen kann.
Das, also ein schöneres Schlusswort könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich möchte Janik natürlich trotzdem fragen, was planen denn die Fanclubs für das Spiel?
Also dieses Jahr wird es, glaube ich, ein bisschen kleiner, weil, ich kann mal kurz ausholen, die letzten beiden Jahre, da gab es ja einmal die beim Spiel gegen Tornesch, die Choreo auch mit dem Regenbogen-Pyro und so. Die hatten wir uns überlegt, aber wie gesagt, ich ja eben gesagt, wir sind jetzt auch von der Gruppenstärke jetzt nicht so, dass wir das alles alleine stemmen können. Von daher haben wir uns damals dann USP als ihrer Man- und Women-Power mit reingeholt. Auch letztes Jahr, die war auch schon ein bisschen kleiner mit den Fahnen und der Blockfahne mit dem alten Logo der Abteilung. So konkretes ist jetzt für dieses Jahr nicht geplant, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass viele Leute kommen werden und man ja den Rekord vielleicht nicht einstellen, aber zumindest annähernd wieder einholen kann. Das ist halt ein bisschen so blöd von der Terminierung, weil ja auch am Wochenende darauf das Antira ist und dann ist der Donnerstag wahrscheinlich schon Anreisetag für viele Teams, die dann vielleicht in Empfang genommen werden müssen und so weiter. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden da sein, aber es wird jetzt nicht so groß wie in den letzten beiden Jahren.
Gut, also nochmal der Termin. Es ist Himmelfahrt. Ihr habt also alle nichts Besseres vor. Es sei denn, ihr seid bei der Feuerwehr. Aber da hat man dann natürlich bereits einen Freihaltetermin eingetragen, gehe ich von aus. 15 Uhr, hohe Luft. Es gibt noch Tickets am Kartencenter. Wobei das ja nur donnerstags und freitags auf hat. Jetzt haben wir heute schon Dienstag. Naja, diese Woche klappt das also noch. Aber ansonsten auch online. Und es ist wieder so wie im letzten Jahr, dass die Gegengrade für die St. Pauli-Fans vorgesehen ist, hinterm Tor offiziell für Vicky. Wenn dann irgendwann die Gegend gerade voll ist, muss man halt ausweichen. Und solltet ihr auf der altehrwürdigen Holztribüne sitzen wollen, geht das nur, wenn ihr die Tickets am Kartencenter erwerbt. Wobei ich gar nicht weiß, ob es noch welche gibt. Aber auf jeden Fall hat Eva Kaller mir letztens ganz stolz ihre Karte schon gezeigt. Die wird auf jeden Fall da sein. Ich habe damit meine Zettel abgearbeitet. Was möchtet ihr noch loswerden? Oder Yannick, hast du noch Themen?
Kommt alle vorbei.
Genau, das wollte ich auch sagen, weil du das eben gesagt hast. Es kommen vielleicht nicht so viele wie letztes Jahr. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Wir sind vielleicht manchmal schon so ein bisschen verwöhnt gewesen von den Highlight-Spielen, die wir hatten. Also wir freuen uns auch jeden Sonntag, wenn dort 20 Menschen stehen, die uns supporten und singen, wenn wir einlaufen. Am Ende des Tages ist es für uns einfach, ja, wir freuen uns über alle, die kommen. Ob es dann 20 oder 4.000 sind, ist am Ende egal. Ja, für uns einfach was, worauf wir uns wahnsinnig freuen.
Gibt es denn schon einen Plan für vor dem Spiel? Also reist ihr wieder mit dem Bus an? Ist das
steht
schon
durch? Im Stau?
ja, wir treffen uns immer an der Feldstraße, machen nochmal so ein kleines Get-Together, essen noch eine Kleinigkeit und dann fahren wir gemeinsam rüber.
Sehr gut. Und dann hoffe ich, dass nach dem Spiel dann auch wieder Grund zu feiern ist und es dann zur neuen Saison wieder ein Highlight-Spiel im DFB-Pokal geben würde. Ich habe gehört, der Modus hat sich irgendwie geändert, aber ich glaube, das diskutieren wir
dann. Eins, zwei oder drei, wer weiß.
No. Das, ja, ausbauen kann man das dann immer noch. Sehr gut. Okay, dann vielen Dank für eure Zeit, dass ihr hier wart. Viel, viel Erfolg an Himmelfahrt im Pokalfinale und dann uns allen eine schöne Sommerpause, aus der wir dann ja die einen als Bundesligisten, die anderen als Regionalliga-Teilnehmerinnen weiterhin und hoffentlich als DFB-Pokal-Teilnehmerinnen wieder hervorgehen werden. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.
Wir sind schon wieder in der